Ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk. Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird.
Ein starker Satz.
Ein unglaublich starker Satz, oder? Von Joseph Beuys, 1983 im ORF. Und wir nehmen dich heute mit auf ein Gedankenexperiment, das genau da ansetzt. Stell dir mal vor, das ist keine Metapher.
Mhm.
Kein poetisches Gerede, sondern ja, eine ganz neue Linse, durch die du die Welt siehst. Was, wenn der Postbote, die Ärztin, die Person dir gegenüber in der U-Bahn und ja, auch du selbst im Spiegel schon längst ein vollendetes Kunstwerk sind?
Einfach so.
Einfach so. Und genau in diesen wirklich radikalen Gedanken steigen wir heute ein. Wir schauen uns an, woher er kommt, bei Beuys und anderen, und konzentrieren uns dann auf ein Künstlerkollektiv, das diese Idee zu einer echten Revolution machen will. Die Joplin Factory.
Genau.
Unsere Mission ist es, herauszufinden, was diese Idee nicht nur für den Kunstbegriff, sondern vor allem für unseren täglichen Umgang miteinander bedeuten könnte.
Absolut. Und um zu verstehen, wie revolutionär der Ansatz der Joplin Factory wirklich ist, müssen wir ganz kurz bei Beuys ansetzen. Er ist ja sozusagen der Urvater dieses erweiterten Kunstbegriffs.
Richtig. Für ihn war klar, Kunst ist nicht mehr nur das, was in Museen an der Wand hängt. Er hat ja dieses Konzept der sozialen Plastik entwickelt. Die Idee dahinter ist eigentlich genial einfach.
Mhm.
Die Gesellschaft ist ein formbares Material. Wie so ein riesiger Klumpenton. Und jeder Mensch, der durch sein Denken, sein Sprechen, sein Handeln diese Gesellschaft mitgestaltet, der wird zum Künstler. Okay, das heißt also, jeder. Jeder kreative Akt im sozialen Raum ist dann schon Kunst. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Supermarkt bewusst regional einkaufe, um die lokale Wirtschaft zu stärken?
Ja.
Oder eine Petition für einen Radweg unterschreibe, bin ich dann nach Beuys schon ein Künstler, der an dieser sozialen Plastik arbeitet?
Exakt, das ist der Punkt. Du greifst aktiv und ganz bewusst in das gesellschaftliche Gefüge ein und du formst es um.
Ah, verstehe.
Die Quellen nennen als Paradebeispiel die Bewegung Fridays for Future. Da gehen Hunderttausende auf die Straße, sie argumentieren, sie organisieren, sie verändern das politische Klima.
Klar.
Das ist für Beuys soziale Plastik in Reinform. Sie formen aktiv die Welt und werden dadurch eben zu Künstlern.
Das ist schon ein gewaltiger Gedanke. Aber so ganz allein war Beuys damit ja nicht, den Menschen so ins Zentrum zu rücken.
Nein, das stimmt.
In den Quellen tauchen ja noch andere Namen auf. Da war zum Beispiel dieser Tim Ulrichs, der sich schon 1961, also viel früher, zum ersten lebenden Kunstwerk erklärt hat.
Richtig, der hat sich in eine Vitrine gesetzt.
Genau. Oder Piero Manzoni, der hat Leute einfach unterschrieben und sie damit offiziell zu Kunstwerken ernannt. Die Idee lag also irgendwie in der Luft.
Sie lag in der Luft, aber hier kommt der entscheidende Punkt, der uns direkt zur Joplin Factory führt.
Okay.
Bei all diesen Künstlern, auch bei Beuys, gab es eine Bedingung. Der Mensch musste etwas tun.
Aha.
Er musste handeln, sich ausstellen, protestieren, etwas erschaffen, um Teil des Kunstwerks zu werden oder als Kunstwerk zu gelten. Das Kunstwerk war die Handlung. Der Prozess.
Also nicht die Person an sich.
Nein, die Person an sich war nicht automatisch Kunst, sondern wurde es erst durch ihr kreatives Schaffen. Es war sozusagen eine Leistungsgesellschaft der Kunst.
Ah, verstehe. Du bist also nur dann Teil der sozialen Plastik, wenn du auch aktiv mitknetest.
Genau.
Und ich wette, genau an diesem Punkt setzt die Joplin Factory mit ihrer Kritik an, oder? Das klingt ja schon, also ziemlich anmaßend, wenn sie sich, wie es in den Quellen heißt, als einzig wahrer Nachfolger von Beuys bezeichnen. Anmaßend oder konsequent, das ist hier die Frage. Aber ja, genau da setzen sie an. Sie sagen, Beuys war ein Genie, aber ist auf halber Strecke stehen geblieben. Okay, und was ist ihre These? Ihre zentrale These, die sie in einem Interview mit ihrer fiktiven Gründerfigur Jack Joplin darlegen, lautet, bei Beuys müssen die Menschen handeln, um Kunst zu sein.
Mhm. Bei uns ist der Mensch an sich Kunst. Einfach durch seine pure Existenz. Völlig egal, ob du etwas leistest, erschaffst, sagst oder einfach nur atmest.
Einfach nur atmest.
Der Mensch als Kunst ist keine Option mehr. Er ist ein unveränderlicher Fakt.
Moment, das müssen wir mal kurz sacken lassen. Das würde ja bedeuten, der revolutionäre Schritt ist nicht etwas zu tun, sondern etwas zu erkennen.
Genau.
Die Kunst wird nicht mehr gemacht. Sie ist einfach schon da. Ich muss sie nur sehen.
Genau, das ist der Kern ihrer Revolution. und dafür führen sie einen neuen Begriff ein, die Private Plastic.
Private Plastic.
Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas esoterisch, ist aber eigentlich sehr logisch. Die wichtigste künstlerische Handlung ist laut Jopling Factory nicht mehr das Formen der Gesellschaft da draußen,
sondern das Formen im eigenen Kopf.
Exakt. Das Formen des eigenen Geistes, der eigenen Wahrnehmung.
Private Plastik, also dass ich quasi im stillen Kämmerlein sitze und meinen Geist forme. Wie? Wie soll das denn praktisch aussehen? Naja, stell's dir so vor, es geht darum, das Betriebssystem in deinem Kopf zu ändern. Die bewusste, aktive Entscheidung, in dem Menschen, der dir im Bus gegenüber sitzt, nicht nur eine Person zu sehen, sondern ein vollendetes Kunstwerk. Ah, okay.
Diese Entscheidung ist bereits der künstlerische Akt. Das ist die Private Plastic. Du formst in diesem Moment nicht Ton, sondern deine eigene Wahrnehmung. Und diese Formung, die hat Konsequenzen.
Klar, denn diese innere Haltung kann ja gar nicht privat bleiben, oder? Wenn ich wirklich jeden als Kunstwerk betrachte, dann kann ich den Fahrer, der mir die Vorfahrt nimmt, ja nicht mehr anpöbeln.
Richtig.
Ich würde ja auch keine Farbbombe auf ein Rembrandt-Gemälde werfen.
Das ist der revolutionäre Kern. Die private Plastik wird zwangsläufig zur sozialen Plastik. Dein veränderter Blick auf die Welt verändert dein Handeln und damit veränderst du die Welt.
Mhm.
Die Quellen spitzen das mit einem sehr eindringlichen Beispiel zu. Ein Soldat, der in seinem Gegenüber ein unantastbares Kunstwerk erkennt, würde nicht mehr auf ihn schießen.
Wow.
Warum? Weil man Kunst nicht zerstört. Der Respekt vor dem anderen wird damit von einer moralischen oder gesetzlichen Pflicht zu einer ästhetischen Notwendigkeit.
Wer am anderen ein Kunstwerk sieht, kann es nicht mehr mit Geringschätzung, Hass oder Gewalt behandeln.
Genau das.
Puh. Das ist eine gewaltige ethische Dimension, die da aufgemacht wird. Die Würde des Menschen wird quasi ästhetisch begründet. Aber das ist ja eine wahnsinnig anspruchsvolle Theorie. Wie wollen die das denn unter die Leute bringen?
Mhm.
Das bleibt ja sonst nur eine Idee in einem philosophischen Seminar. Veröffentlichen die nur Bücher oder gehen die damit auch auf die Straße?
Oh, die gehen definitiv auf die Straße. Sie wollen den etablierten Kunstbetrieb ganz bewusst provozieren und die Idee aus dem Elfenbeinturm holen.
Wie machen die das?
Bekannt sind vor allem ihre unangemeldeten Guerilla-Vernissagen, zum Beispiel auf der Documenta in Kassel. Da taucht das Kollektiv einfach auf, mischt sich unter die Besucher und startet seine eigenen Aktionen.
Ach was?
Ja, sie verteilen dann kleine Kunstwerke, sogenannte Multiples, hinterlassen heimlich Spiegel an den Wänden der Ausstellungsräume oder verschenken Bücher. Mit der Botschaft, schaut nicht nur auf die teure Kunst an der Wand, schaut euch um.
Genau, schaut in den Spiegel, ihr selbst seid das eigentliche Ereignis hier.
Ganz genau. Und dafür nutzen sie sehr gezielt bestimmte Werkzeuge, die diese Bewusstwerdung auslösen sollen. Das zentrale Werkzeug ist, wie du schon sagst, der Spiegel.
Mhm. In ihren Schriften wird er als Brücke zum Kunstselbstverständnis bezeichnet. Klingt hochtrabend, meint aber was ganz Konkretes. Wenn du in einen ihrer Spiegel schaust, bist du nicht mehr nur der passive Betrachter.
Sondern?
In diesem einen Moment fällst du mit dem Kunstwerk zusammen. Du bist Betrachter, Künstler, der sich selbst erkennt, und Kunstwerk, alles in einer Person. Diese klassische Trennung zwischen Subjekt und Objekt bricht einfach zusammen.
Okay, der Spiegel als Werkzeug zur Selbsterkenntnis, das leuchtet ein. Aber jetzt wird es, wenn ich die Quellen richtig deute, ein bisschen Schreck.
Ja, die arbeiten auch mit totem Fleisch, mit Lachs zum Beispiel. Sie nennen das Fleischeskunst. Ist das nicht einfach nur platte Provokation? Ich meine, Lachs auf einer Kunstmesse? Viele würden das doch erstmal als billigen Schockeffekt abtun.
Die Gefahr besteht natürlich und die Provokation ist sicher auch gewollt. Aber dahinter steckt eine tiefere Idee. Es ist ein klassisches Vanitas-Symbol.
Vanitas? Okay, das kennt man von diesen alten Stillleben-Gemälden, richtig? Von neben den prächtigen Früchten immer ein Totenkopf liegt, um an die Vergänglichkeit zu erinnern.
Genau.
Aber wie genau funktioniert das hier mit dem Lachs? Soll das heißen, unser Körper ist vergänglich wie der Lachs und deshalb so wertvoll?
Exakt, das ist die Logik dahinter. Die physische, unübersehbare Gegenwart des toten, verwesenden Fleisches soll die Gegenwart des lebendigen Fleisches, also des Menschen, der davor steht, erst so richtig bewusst machen.
Ah.
Funktionieren als Memento Multiples. als Erinnerungsstücke, die dich im Alltag immer wieder an diese Grundidee erinnern sollen.
Also sie nutzen Spiegel und sogar Lachs, um diese Idee in unsere Köpfe zu pflanzen. Aber sie bleiben ja nicht dabei stehen, oder? Die Quellen deuten an, dass sie das Ganze auf eine viel größere, fast schon politische Ebene heben wollen.
Absolut. Hier wird es wirklich radikal demokratisch. Sie schlagen sogenannte Kunstwahlgrundsätze vor.
Kunstwahlgrundsätze. Ja, die Entscheidung, was oder wer Kunst ist, soll wie eine demokratische Wahl behandelt werden. Allgemein, frei, unmittelbar, gleich und geheim. Was? Wie bei der Bundestagswahl? Was soll das denn heißen? Wähle ich dann meinen Nachbarn zum Kunstwerk des Monats oder wie?
Nicht ganz. Es ist eher eine innere Wahl. Der Punkt ist, nicht der Kritiker, nicht der Kurator, nicht der Kunstmarkt mit seinen Millionenpreisen entscheidet darüber, was Kunst ist, sondern du.
Ich allein.
In deinem Kopf. Für dich. Es ist die radikale Demokratisierung des Kunsturteils. Sie wollen die Deutungshoheit von den elitären Institutionen zurückfordern und jedem Einzelnen zurückgeben. Und diese Demokratisierung spitzen sie ja noch weiter zu, mit einer Forderung, die erstmal wirklich verrückt klingt: Kunstrechte statt Grundrechte. Wollen die ernsthaft das Grundgesetz abschaffen? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist eine bewusste Zuspitzung, eine Provokation, die zum Nachdenken anregen soll.
Okay. Die Idee ist nicht, die Grundrechte zu ersetzen, sondern die Würde des Menschen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Als unantastbares Kunstsubjekt.
Stell dir vor, die Menschenwürde hätte nicht nur den Status eines juristischen Paragraphen, sondern den Status der Mona Lisa. Man würde sie nicht antasten.
Nicht aus Angst vor Strafe.
Sondern aus einem inneren Impuls heraus, weil man etwas so Einzigartiges und Wertvolles nicht beschädigen will. Darauf zielt diese Provokation ab. Der Schutz des Menschen wird zu einer ästhetischen Selbstverständlichkeit.
Okay. Wenn wir diese ganze Gedankenkette jetzt mal zu Ende denken, von der privaten Plastik im eigenen Kopf bis hin zu den Kunstrechten für alle, dann mündet das ja in einer ziemlich unausweichlichen Konsequenz. Ja, in einer, die die Quellen als Axiom formulieren. Angelehnt an den berühmten Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, der sagte, man kann nicht nicht kommunizieren.
Ja, klar.
Sagt die Joplin Factory, der Mensch kann nicht nicht Kunst sein.
Das ist stark. Das bedeutet, ich kann mich dem gar nicht entziehen. Jede Handlung, die ich tue, und sogar jede Handlung, die ich unterlasse, jeder Gedanke, all das formt meine persönliche Plastik.
Und damit unweigerlich auch die soziale Plastik um dich herum. Ich bin also immer schon mitten im Kunstprozess, einfach nur, weil ich existiere.
Genau. Ob du willst oder nicht, du bist permanent am Gestalten. Du bist ein wandelndes, atmendes, denkendes Kunstwerk, das permanent andere Kunstwerke beeinflusst. Machen wir das mal greifbar für dich da draußen. Wenn du diese Idee wirklich ernst nimmst, dann wird ein einfacher Spaziergang durch die Innenstadt zu einem Museumsbesuch.
Absolut.
Die Welt ist plötzlich voller unbezahlbarer, einzigartiger Kunstwerke, die herumlaufen, reden und lachen. Man muss nur lernen, sie zu sehen. Aber das wirft eine riesige Frage auf.
Mhm. Wenn das so eine logische und kraftvolle Konsequenz ist, warum ist Beuys selbst diesen letzten radikalen Schritt nicht gegangen? Warum hat er immer noch am Handeln als Bedingung festgehalten?
Die Quellen legen da eine sehr pragmatische Vermutung nahe, weil diese letzte Konsequenz den gesamten Kunstmarkt und die traditionelle Rolle des Künstlers fundamental in Frage stellt.
Ha.
Denk mal drüber nach. Wer kauft noch ein teures Bild für Millionen, wenn die Person, die putzend daneben steht, das eigentliche, unbezahlbare Kunstwerk ist?
Stimmt.
Wer braucht noch den Künstler als genialen Schöpfer, wenn jeder Mensch bereits Schöpfer und Schöpfung in einem ist? Dieser letzte Schritt hätte Beuys eigene Position und die Struktur des gesamten Betriebs untergraben.
Deswegen ist die Revolution vielleicht auf unbestimmte Zeit verschoben, zumindest im offiziellen Kunstbetrieb, der ja von Galerien, Auktionshäusern und diesem Starkult um Künstler lebt. Genau. Die Quellen legen nahe, die wahre Revolution, die kann gar nicht von den Institutionen kommen. Sie muss im Kopf jedes Einzelnen stattfinden. Der Mensch muss sich von diesen Kunstautoritäten emanzipieren und selbst erkennen, was er ist. Man braucht keine offizielle Bestätigung.
Man braucht sie nicht.
Fassen wir diese Reise also nochmal zusammen. Wir sind gestartet bei Joseph Beuys' visionäre Idee der sozialen Plastik,
die aber immer noch an eine Handlung, an ein kreatives Tun geknüpft war.
Richtig. Von dort sind wir zur wirklich revolutionären These der Joplin Factory gekommen. Deine pure Existenz ist bereits Kunst und sie liefern mit ihren Guerilla-Aktionen, ihren Spiegeln und ihrer Demokratisierung des Kunsturteils eine Art Handwerkskasten, mit dem diese neue Wahrnehmung geschult werden kann. Und die wahre Erweiterung des Kunstbegriffs, das ist der letzte Gedanke, den uns die Quellen mitgeben, passiert vielleicht nicht in den großen Galerien dieser Welt.
Sondern?
Sie passiert in dem intimen, alltäglichen Moment, in dem du morgen früh ins Badezimmer gehst, in den Spiegel schaust und dort vielleicht für einen kurzen Augenblick nicht nur dein müdes Gesicht siehst, sondern ein unendlich wertvolles Kunstwerk. Und damit die letzte Frage an dich. Wenn diese innere Wahrnehmungsänderung, diese Private Plastic, wirklich der Anfang ist und sich zwangsläufig auf die Gesellschaft auswirkt, ist das dann nicht die leiseste, aber vielleicht wirkungsvollste Revolution von allen? Was würde sich für dich ganz konkret ändern, wenn du ab morgen jeden einzelnen Menschen als Kunstwerk betrachtest?